Oh, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode eures neuen KI-Lieblingspodcasts. Hallo Barbara.
Hallo Jochen. Ich habe übrigens das erste Feedback bekommen von einem ganz lieben Freund, der meinte so, kannst du nicht dran erinnern, als Barbara Schöneberger die erste CD rausgebracht hat oder die erste Musik gemacht hat, jetzt singt sie auch noch. Er hat mir jetzt geschrieben, jetzt podcastet sie auch noch selber. Okay, aber es scheint gut anzukommen und der Podcast hat ihn erreicht. Ich habe ihn nicht handgeteilt. Also hallo und herzlich willkommen extra special an unsere allerersten Abonnenten. Wir freuen uns ganz arg.
Aber wirklich? Ja, Barbara Schöneberger. Nun, warum nicht? Ich glaube, die Scheibe war gar nicht so schlecht. Das war irgendein Jazz-Gedöns, wenn ich
glaube, irgendwie sowas. Also wie gesagt, das mit dem Singen vergesst es. Ich bleib beim Sprechen. Just saying.
Ich habe meine Frau beim Singen, beim Karaoke-Singen kennengelernt. Aber keine Angst, ich verschone euch.
Sehr gut, dann kommen wir also heute zu unserer offiziellen Episode 4. Was machen wir denn heute, Jochen?
Kaffee kochen. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen mal darüber, was es denn noch so alles jenseits von Gen AI gibt. Unsere Episode hat ja den tollen Titel Evolution der KI. Es gibt noch Leben außerhalb des Planetens Gen AI. Also, liebe Barbara, führ uns doch mal in die extraterrestrischen Gefilde und.
Mich etwas in meinem Train, the KI-Trainer, hat gerade jemand gesagt, Barbara, führt uns in die transgalaktischen Dimensionen der Data Science ein. Also scheint ein Ding gerade zu sein. Okay, herzlich willkommen zur transgalaktischen Evolution der KI. Herzlich willkommen außerhalb des Planeten Gen AI. Was sind unsere anderen Planetensysteme? Falls ihr ein Video davon seht, dann seht ihr wahrscheinlich gerade eine Grafik. Falls ihr das nicht seht, erkläre ich euch kurz, was auf der Grafik zu sehen sind. Das sind nämlich eigentlich nur vier Kreise, die ineinander gesteckt sind. Ein kleiner Kreis innen und dann werden sie immer größer. Der größte Außenkreis, und wenn ihr auf LinkedIn oder sowas bei mir im Profil guckt, dann kennt ihr diese Grafik auch, ist ein pinker Kreis und da steht dick drin Artificial Intelligence, als nämlich künstliche Intelligenz, als der große Überbegriff. Da kommen wir auch gleich dazu, wie es denn dazu kam. Und dann sind da drei weitere Kreise innen drin. Einmal das sogenannte Machine Learning, dann der quasi nächste Kreis sind die neuronalen Netzwerke und dann innen drin das Deep Learning. Witzigerweise steht da kein eigener Kreis für Generative AI. Warum? Naja, weil Deep Learning sowohl Bilder erkennen kann oder Sachen generieren, als auch erkennen und verändern kann. Und wie gesagt, das gehört zur Klassifikation des Deep Learnings. Diese Grafik bildet zwei Dinge ab. Einmal die historische Perspektive, dass ein Witz, Artificial Intelligence, der älteste Begriff ist, der quasi da drauf ist und deswegen der historische Überbegriff ist. Und dann innen drin in die drei quasi großen technischen Approaches, die wir nennen, oder eher besser mathematischen Approaches, nämlich das Machine Learning, die neuronalen Netzwerke und das Deep Learning unterscheidet, um diese Technik abzubilden. Also anders, also Stichwort EU-AI-Act. Der macht einen risikobasierten Ansatz, technologiefrei. Grafik, auf die wir uns jetzt konstant beziehen und die ihr dann auch quasi auch irgendwann wieder irgendwo nachgucken könnt, auch im Transcript, eben technologisch getrieben, um das technisch sauber abgrenzen, was das eine und was das andere ist, außerhalb des Planeten Gen AI und wieso dieser kleine, ist eigentlich nur ein kleiner Planet, weil der kleinste Planet in dieser Grafik ist und eigentlich gar nicht drin vorkommt, sondern da steht dann so lustige Sachen wie Transformer-Modelle, sowas wie BERT oder eben GPT.
Okay, jetzt hast du ganz kurz gesagt, dass der älteste Begriff ist AI, also künstliche Intelligenz. Mir schwirren da jetzt so verschiedene Begriffe im Hinterkopf rum. Mir schwirrt da natürlich Turing im Kopf herum. Mir schwirrt die Dartmouth-Konferenz im Kopf herum. Wo liegen denn da die Ursprünge?
Also die ganz Ursprünge liegen bei Turing. Deswegen gibt es auch den Turing-Test oder die sogenannten Turing-Machines. 43/44 hilft Turing unter anderem die Enigma zu knacken. Also Zweiter Weltkrieg, deutsche Verschlüsselungstechnik in Form von der Enigma. Die Engländer knacken die Enigma. Und während dieses Knacken der Enigma kommt diese Idee auf, boah, das ist ja irgendwie, das verhält sich quasi so ähnlich wie so ein bisschen wie menschliche Intelligenz. Was könnten wir denn damit noch alles machen? Und so wird die Idee der Artificial Intelligence geboren, die dann so Ende der 40er als Begriff nach und nach eben genannt wird. Also wir sind so von 43 bis so Ende der 48er, 1949er Jahre kommt der Begriff Artificial Intelligence langsam auf und dann kommt er in den ersten Vorlesungen und Papern dran vor, sodass, und das ist die Dartmouth-Konferenz, die sehr legendäre, denn das ist die allererste echte Konferenz zu Artificial Intelligence 1956 mit sehr interessanten, ambitiösen Zielen. Was wollten die da noch mal tun bei der ersten Konferenz?
Ich erinnere mich nur mit meinem laienhaften Wissen daran, dass sie irgendwie der Meinung waren, sie hätten das Problem bis Ende des Sommers gelöst.
Also es war eine Konferenz, die nicht 3 Tage ging, sondern es war mehr, was wir heute so unter Summer School verstehen. Eigentlich war die Dartmouth-Konferenz. Und man hatte so halt quasi so eine Summer School, also die sommerfreie Vorlesungszeit sich vorgenommen. Wunderbar, wir treffen uns da, die Gurus, und dann lösen wir alle Probleme rund um KI in diesem Sommer. Das war Dartmouth-Konferenz, die erste. Ambitionen hatte man damals schon, große. Aber deswegen kommt historisch, ist quasi alles, was wir da tun, irgendwie Artificial Intelligence. Das heißt, auch wenn wir uns manchmal darüber aufregen, ist das überhaupt echte KI, dann ist das historisch eine ziemlich depperte Diskussion, weil das war der erste Begriff, den wir eigentlich hatten.
Okay, ja, und in anderen Folgen werden wir dann mal drüber nachsinieren, wie weit wir da an den Menschen gekommen sind und wie weit wir...
Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wie gesagt, es ist, warum ist dieser Begriff Artificial Intelligence entstanden? Weil man halt wirklich die Idee war, können wir sowas wie eine Intelligenz bauen, eine künstliche Intelligenz? Da war nie definiert, dass das an menschliche Intelligenz dran soll. Da hat sich auch keiner drüber nachgedacht, wie Intelligenz definiert ist. Deswegen ist es eine völlig depperte Diskussion, wenn wir darüber über uns den Begriff Intelligenz in Artificial Intelligence irgendwie diskutieren, weil, wie gesagt, historisch gab es das einfach gar nicht. Das war nicht die Idee, die da dahinter steckt.
Ja, das ist doch mal spannend.
Ja.
Vielleicht werfen wir als erstes so einen Blick auf die Grundlagen der modernen KI. Wo fangen wir denn da am besten an?
Grundsätzlich ist einmal das Wichtigste zu verstehen, dass wir eben in diese 3 Riesensysteme einsortieren, eben was wir Machine Learning nennen, was wir neuronale Netzwerke nennen und was wir Deep Learning nennen. Übrigens, kleiner Fun Fact, das Deep Learning, der Begriff ist, eigentlich sind neuronale Netzwerke und Deep Learning fast das Gleiche. Heute sehen wir es ein bisschen unterschiedlich, weil Deep Learning wir quasi mehr, noch höhere, advanced Technologie verwenden oder komplexere Mathe-Schrägstrich mehr sogenannten Hidden Layers haben als in den klassischen neuronalen Netzwerken. Aber eigentlich ist der Begriff mehr entstanden, weil neuronale Netzwerke total out waren und man keine Forschungsgelder mehr dafür bekommen hat. Deswegen musste man mal schnell einen neuen Begriff erfinden und hat dann gesagt, wir machen jetzt tiefes Lernen. Und das so ist Deep Learning entstanden. Aber Deep Learning existiert nicht ohne neuronale Netzwerke. Also deswegen, also man merkt schon, das ist so ein Standard Story in diesem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz, der Data Science ist, wir schmeißen regelmäßig mit anderen Begriffen rum, weil wir sind eigentlich eine Nerdwissenschaft, die ab und zu wird die mal sexy und wir sind Trendthema. Dann sind wir es wieder nicht mehr und dann müssen wir was Neues erfinden, machen wir das Gleiche wie vorher. Genau, also deswegen 3 große Kategorien, Machine Learning, neuronale Netzwerke und Deep Learning. Unterschiedliche Ansatzpunkte, unterschiedliche Verwendungsweisen, aber das ist im Prinzip das, was hinter all irgendwie Data Science, Artificial Intelligence steckt. Warum sage ich immer Data Science? Weil wir natürlich mit Daten arbeiten und mir das in der künstlichen Intelligenz mal so ein bisschen als Begriff unten runterfällt und deswegen dann in einem Projekt häufig in der Umsetzung die Datenkompetenz zu fail runterfällt, wenn wir nur über Artificial Intelligence reden. Und deswegen sage ich immer, Artificial Intelligence und Data Science ist ein großes Fachgebiet, was verschiedene Sachen zusammenkommen. Genau, aber das ist die Idee dahinter.
Okay, gibt es da eine lineare Entwicklung, also dass man quasi sagt, es fing mit neuralen Netzwerken an und entwickelte sich dann weiter oder wie stelle ich mir das
ja
vor?
Ja und nein, also es ist so ein bisschen vor und zurück. Ehrlicherweise kommt als allererstes das sogenannte maschinelle Lernen. Das ist das, was wir als allererstes wirklich richtig sauber rechnen konnten. Also Machine Learning ist definitiv das, was wir zuerst gemacht haben. Dann kam aber schon schnell neuronale Netze, dann ging es wieder vor und zurück, dann haben sich die Machine Learning Algorithmen, insbesondere auch die Supervised Machine Learning Algorithmen, massiv weiterentwickelt. Das ist ein Vor und Zurück, aber grundsätzlich fangen wir eigentlich erstmal vorne eher beim Machine Learning an. Das hat was damit zu tun, dass Machine Learning aus der Welt der strukturierten Daten kommt und mit weniger Rechenleistung versehen wurde. Und das ist natürlich immer eine definitiv wichtige Sache. Wir reden hier über Artificial Intelligence ist Mathe in Code. Das vergessen die Leute, aber dass diese Wissenschaft dominant Mathematik und Physik ist, die dann in Code übersetzt wird. Der Code muss irgendwo laufen und wir haben halt regelmäßig Probleme, was die Rechenpower anging, die letzten paar Jahre immer gehabt. Die laufen jetzt ja gerade wieder rein. Das heißt, viele Sachen, die in der Theorie existierten, konnten in der Praxis nicht gerechnet werden, weil einfach die Computer nicht gut genug waren. Und deswegen ist es so ein Vor und Zurück, aber linear hat sich das Ganze nicht entwickelt. Noch dazu, weil manche Sachen sehen wir auch gerade wieder miteinander kombiniert werden, dann kommt wieder was Neues raus. Also deswegen grob zuerst kommen wir aus der Machine Learning, dann sind wir in die neuronalen Netze und Deep Learning gegangen, aber trotzdem geht es die ganze Zeit hin und her.
Was hat man denn beim Machine Learning gemacht? Können wir das vielleicht an irgendeinem Beispiel festmachen?
Also Machine Learning sind grundsätzlich Algorithmen, die unser komplettes Leben beeinflussen und standardmäßig. Und wir sind hier ja quasi, nehmen wir mal so ein Beispiel, was ich einfach relativ klassisch benutze, und das ist auch, wie ich meinen Studenten das immer wieder erkläre. Die zwei Varianten, die gerne jedes Unternehmen hätte, wäre die Conversion zu optimieren, also mehr Interessenten die Kunden werden. Und die Kunden sind behalten, also Churn. Ja, also das mit der Kunde nicht kündigt. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein lustiges Produkt im Angebot und ihr möchtet eben halt zum Beispiel die Conversion voraussagen. Das sind sogenannte Conversion Prediction und das ist klassischerweise basiert auf strukturierten Daten und das ist Machine Learning. Das ist von mir aus klassischer Variante des Machine Learning Algorithmus. Oder du hast bestimmte Kundencluster oder von mir ist mein kleinstes Beispiel ist auch mal Wein und wir möchten zum Beispiel bestimmte Cluster analysieren. Das ist alles Machine Learning. Churn Prediction ist auch so ein Klassiker. Normalerweise supervised Machine Learning, weil wir wissen ja quasi, wer kündigt und wer nicht kündigt. Damit haben wir sogenannte Labeled Data, die wir bei supervised Machine Learning brauchen und können dann eben Voraussagemodelle bauen, zum sagen, oh, der Jochen, der könnte jetzt bald kündigen, weil der hat ihn schon 6-mal beim Customer Support eine motzige Nachricht ins Ticket geschrieben. So entwickelt man zum Beispiel Churn Prediction Modelle. Also das sind solche Varianten, aber ihr kennt bestimmt auch solche Regressionsmodelle. Die lineare Regression, damit wirklich übrigens auch jeder Schüler quasi ein linearer Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen. Auch das fällt, wenn ich es nicht einmal rechne, sondern maschinelles Lernen betreibe. Ich habe einen sogenannten Trainingsdatensatz und einen Testdatensatz und mache das immer wieder, dann sprechen wir von Machine Learning. Das heißt, viele sind klassische statistische Algorithmen, die sonst irgendwie einmal gerechnet werden, um deskriptiv explorativ zu sein, die wir dann weiter verwenden in nächsten Varianten, um daraus eben zum Beispiel prädiktive oder diagnostische Modelle zu bauen. Das fällt alles so grob in die Machine Learning-Welt hinein, da wo ich ursprünglich eben auch herkomme, wie die meisten von uns, die es ein bisschen länger machen.
Okay. Wenn man strukturierte Daten für das Machine Learning aufbereitet und vorbereitet, dann, du hast vorhin schon das Supervised Learning erwähnt, dann haben wir ja noch das Reinforcement Learning, das der eine oder andere jetzt vielleicht auch schon im Zusammenhang mit DeepSeek und Co. wahrscheinlich gehört hat, weil das da in breiter Masse in die Medien gelangt ist.
Und wir haben noch Unsupervised Learning. Also wir haben drei Kategorien des Machine Learnings, Supervised Machine Learning, Unsupervised Machine Learning und Reinforcement Learning. Das sind die drei großen Kategorien, in die wir klassisch die Machine Learning-Algorithmen einteilen.
Okay, und was macht da die Unterschiede zwischen ist ich schön, jetzt weiß ich mehr?
Supervised Machine Learning heißt, ich habe Daten, die sogenannt labeled sind, also labeled data. Quasi, ich gebe eine Zielrichtung vor, dann sind wir im Supervised Machine Learning. Falls ihr Machine Learning lernt, an jeder Uni, wir querhen alle Studenten eigentlich alle mit dem gleichen Datensatz, nämlich mit dem Titanic-Datensatz und möchten voraussagen, wer die Titanic überlebt. Also dieses Titanic, ihr wisst schon, das Schiff, das untergegangen ist. Heißt an der Stelle schlicht und einfach, dass wir quasi voraussagen möchten, survived, yes or no. Und das ist dann quasi, ist der Datensatz auf Barbara hat überlebt, Jochen hat nicht, dann habe ich ein Label, nämlich dass ich überlebt habe und der Jochen hat ein Label, dass er nicht überlebt hat. Und das nennen wir sogenannt Labeled Data und geben die Zielgröße vor beim Supervised Machine Learning, dass wir jetzt alle Algorithmen darauf trimmen, dass sie uns voraussagen, was die Wahrscheinlichkeiten und die Merkmale sind, die dieses Überleben bedingen. Und warum habe ich jetzt mich quasi auf Survived und Jochen nicht auf Survived? Wenn man das rechnet, dann sieht man, dass der erste Split, zum Beispiel wenn man hier in der Grafik reinguckt, da ist so ein Decision Tree drin, also so ein Entscheidungsbäumchen. Und wenn wir den rechnen, dann ist der erste Split eben Frauen, also das Geschlecht hat den höchsten Einfluss darüber, ob du überlebt hast oder nicht. Das verstehen wir unter Supervised Machine Learning. Und Unsupervised Machine Learning heißt, wir haben diese Labels alle nicht und wir messen quasi, was zusammengehört. Also wir finden quasi die Zusammenhänge, deswegen nennt man das Unsupervised und häufig ist das auch übrigens ChatGPT, Claude und sonst irgendwas, alle erklären Machine Learning übrigens meistens nur als Unsupervised Machine Learning, weil das eben das ist, dass aus den Daten selber eine nächste Extraktion gezogen wird. Das heißt, dass die Daten quasi vorgeben, wie zum Beispiel ein lustiges Cluster ist. Das ist aber nur ein Subgebiet des Machine Learnings. Also seid da bitte vorsichtig. Ich glaube, es war ganz lustig, als wir quasi, Jochen hat das Ganze vorbereitet und dann, wir haben es ein bisschen hin und her geschickt und dann bin ich über unser Vorbereitungsdokument drüber und dann so, naja, also der gute Claude ist mal ein bisschen kreativ geworden. Übrigens so klassischer Dead Giveaway, wenn jemand keine Ahnung hat von AI, dann ist, Moment, wie ich habe das da extra, wir haben das doch hier irgendwo, das Machine Learning Definition, war hier irgendwo drin, die erklären wir euch nachher nochmal schnell, weil das ist wirklich so ein Standard, der da unten irgendwie irgendwo drin vorkommt. Genau, Machine Learning ist, dass Systeme aus Daten lernen, statt explizit programmiert zu werden. Das behaupten die AI-Systeme alle und es ist einfach fucking, sorry, falsch. Also, wenn hier irgendjemand auf irgendeiner Bühne oder irgendeinem Meeting das ahntet, hebt ihr in Zukunft bitte die Hand und sagt, Entschuldigung, das wäre maximal die Definition von unsupervised Machine Learning. Und selbst diesen Algorithmus und diesen Code hat jemand programmiert. Lustig, was da draus geworden ist. Es ist übrigens im Deutschen dramatischer als im Englischen. Also nur, falls ihr das nächste Mal irgendein Meeting klugscheißern wollt. Hier mal so eine kleine, der kleine Klugscheißer-Moment für heute.
So, jetzt hatten wir zwei Kategorien, ne? Wir hatten das Supervised.
Und das Unsupervised. Genau. Und das Reinforcement ist genau das, was die meisten jetzt mit DeepSeek und sonst schon mal mitbekommen haben, was wir auch in der anderen Folge schon hatten. Das ist im Prinzip Belohnung und Bestrafen. Das heißt, wir reden über States und Actions. Und das könnt ihr euch wirklich, wie gesagt, mit Zuckerbrot und Peitsche vorstellen. Reinforcement Learning heißt, du machst was richtig und wirst belohnt, du machst was falsch und wirst bestraft. Diese beiden können wir miteinander mixen oder in einfachen auch separieren. Das kommt auf die Variante an, wie wir es rechnen möchten. Aber das ist Reinforcement Learning. Das heißt, wir sagen, hast du gut gemacht, loben dich oder das war sehr, sehr böse. Wie gesagt, entweder als separater Prozess oder eben auch in so einer quasi Mixed. Und dann kann man das sehr komplex machen, wie man das richtig rechnet. Aber das sind die drei großen Kategorien, die wir kennen. Und das Supervised und Unsupervised unterscheidet sich nochmal in Unterkategorien, also keine Panik. Ich weiß auch, dass da noch mehr Kategorien gibt, aber ich glaube, das reicht so als erster Einstieg erstmal raus.
Okay, jetzt frage ich mal ganz, ganz platt, wenn ich mich, weil viele von uns ja jetzt vielleicht zum ersten Mal mit LLMs und Gen AI Berührung hatten. Diese drei Machine Learning Kategorien, ich bilde mir gerade ein, dass ich alle drei irgendwo im Prozess von den LLMs wiederfinde, in Anführungszeichen, je nachdem, mit was für einem Modell ich spreche. Genau. Ne?
Du findest quasi, dadurch, dass wir das Deep Learning, der Durchbruch im Deep Learning, hatte zwei große Komponenten. Erstens die Masse an Daten und damit, was am Compute gebraucht wurde. Und zweitens, dass massiv mehr Labeled Data benutzt worden ist. Der Durchbruch im Deep Learning ist ImageNet und AlexNet Paper. ImageNet ist genau das gewesen, dass wir das quasi anstatt 10.000 Bilder, 100.000 bzw. Millionen Bilder durchgelabelt worden sind. Also entschieden worden ist, das ist eine Katze und das ist ein Hund. Im Deep Learning selber ist es Unsupervised Learning. Das Ding lernt also selber aus sich heraus. Aber das Deep Learning hat sich massiv verbessert, oder das war eben der große Durchbruch, wenn man dem halt quasi Labeled Data gegeben hat. Und deswegen Labeled Data kommt aus der Idee des Supervised Machine Learning. So hängen die zwei Sachen zusammen. Das Unsupervised führte zu den Durchbrüchen in den neuronalen Netzen und im Deep Learning, kommt also aus der Ecke des Unsupervised Learnings, aber Deep Learning und neuronale Netze sind eine separate Kategorie. Und das Reinforcement Learning ist quasi das, was wir klassischerweise eh schon kennen. Kein Mensch von uns rechnet nur einen Algorithmus, sondern normalerweise kombinieren wir hintereinander, nebeneinander, miteinander mehrere Modelle oder Algorithmen und nennen das ein Model Ensemble, um die Performance grundsätzlich zu optimieren, zu verbessern, wie auch immer. Und da findet sich eben gerade besonders bei den Reasoning-Modellen quasi das Revival des Reinforcement Learning, weil man eben festgestellt hat, also wenn ich dem sage, dass das gut ist und das schlecht ist, dann ist der Output besser. Surprise, Surprise. Aber genau das wird gerade wieder mehr benutzt. Deswegen treten wir jetzt in so eine Zeit ein, das fällt mir auch bei allen Fortbildungen auf, die ich gebe. Die Toolschlacht ist ja nett, aber wenn du wirklich verstehen willst, in der gesamten holistischen Kette von, keine Ahnung, klassischem Unternehmen, von was da alles so durch die Gegend fliegt, aber auch wie die Modelle sich weiterentwickeln, dann ist halt ziemlich doof, wenn du nur weißt, dass ein LLM ist und das ist vielleicht auf einer Transformer-Technologie basiert, aber du kannst halt nicht einschätzen, wie die nächsten Stufen sind und auch, wo die Kurzgriffe sind, also wo quasi die Modelle zu kurz sind, weil wenn du sowas liest wie Long-Term Memory, also LSTM, dann könnte man auf die Idee kommen, dass die Dinger echtes Gedächtnis haben. Das steckt aber übrigens gar nicht in dem Begriff drin. Und das ist halt genau diese Komplexität, die meisten, ich will nicht sagen, unterschätzt haben. Ich würde ja sogar einen Schritt weitergehen, sondern eher fast ignoriert haben die letzten so 2,5 Jahre, die aber eigentlich in diesem Fachgebiet stecken. Genau.
Bevor wir uns weiter vorarbeiten in Richtung neurale Netzwerke und Deep Learning, eine Frage. Du hast jetzt ganz oft den Begriff Labeled Data erwähnt und wir beschäftigen uns da in einer anderen Folge nochmal so ethisch, moralisch, gesellschaftliche Implikationen, aber ich möchte es doch an der Stelle einmal fragen. Who the fuck labelt diese Daten eigentlich?
Who the fuck labelt die? Ziemlich trivial, der Mensch an sich. Kleiner Spoiler zu einem anderen Podcast. Ich glaube, diese Folge kommt raus, bevor die von Unfuck Your Data. Ich habe eine extra lange Session mit Christian gegeben, aber wir greifen das Thema in unserem Podcast auch nochmal auf. Die Daten werden von Menschen gelabelt. Das war übrigens auch, als es ursprünglich aufgekommen war, das heißt Label on Annotation, war das kein, das ist sehr viel länger, dieses Label Data oder Data Labeling oder Annotation geht seit zurück weit in die 90er Jahre. Also schon weit, bevor wir hier irgendwie im Deep Learning 2012 bei ImageNet gelandet sind. Das tun Menschen und da teilweise sehr dramatischen Arbeitsbedingungen, die mal besser, mal schlechter sind. Aber ja, also das tun Menschen unter Clickworkern haben wir sie früher genannt. Heute sind sie Labeled oder Data Worker. Das ist genau das, was ihr euch darunter vorstellt, kurz vor sklavenähnlichen Verhältnissen. Sind das Massen an Data Labor Farmen? Ja, die Modelle sind heute so gut, dass ein Teil davon wieder schon durch die Maschine abgedeckt werden kann. Aber dadurch, dass wir so viel Daten produzieren, so viel Datenhunger haben, wird der Anteil an Menschen, die in diesen Arbeiten eingebunden wird, momentan nicht kleiner, sondern eher sogar wieder größer.
Okay, ja, das ist mal ein wichtiger Einwurf, auch das zu wissen, dass diese Daten nicht im leeren Raum entstehen. Mhm. Und es hier nicht einfach nur in Anführungszeichen um die Frage geht, wer ist der Urheber in Anführungszeichen dieser Daten und wie gehen wir mit den Urhebern um, sondern auch tatsächlich, wer hat diese Daten verarbeitet und für das maschinelle Lernen vorbereitet und weitergereicht.
Genau, und wie gesagt nochmal, der Durchbruch nicht zu unterschätzen im Deep Learning war natürlich sowohl eine mathematische Kunstgriff als auch wirklich Code und Computing Power. Aber einer der krassesten Durchbrüche war schlicht und einfach das Deep Learning auf Labeled Data, und zwar auf Massen von Labeled Data, gelaufen ist und nicht wieder vor die Jahres Deep Learning auf an quasi ohne komplett quasi wahllos durchgelaufen ist und einfach keine guten Ergebnisse geliefert hat. Das war dieser tiefe Winter der KI-Entwicklung der neuronalen Netze, weil wir natürlich erstmal versucht haben, quasi komplettes Chaos einfach nur mit Mathematik zu erschlagen und das lief genauso gut, wie man sich das vorstellen kann, nämlich ziemlich beschissen. Und damit kamen wir in diesen ominösen KI-Winter rein, weil wir da einfach nicht vorwärts gekommen sind. Und das änderte sich erst mit diesem Masse an Labeled Data, dass die Maschinen eine andere Lernkurve entwickeln konnten.
Okay, nur um das zeitlich kurz einzuordnen, das sind die 90er Jahre, dieser tiefe KI-Winter.
Wir hatten zwei KI-Winter, das sind die 70er Jahre und das sind die 90er Jahre. Also wir hatten eigentlich zwei KI-Winter, denn 1966 kam ja die Ur-Ur-Urgroßmutter von ChatGPT raus, Eliza. Weizenbaum hatte die gebaut und das war eigentlich schon eher so, yeah, cool. Also eigentlich ist sie ja gebaut worden, um zu weisen, dass es Schrott ist, aber das mal wieder was anderes. Also 66 kommt das. Wie gesagt, die Reaktion, warum Eliza gebaut worden ist und war dann eher, es kam in so eine kleine Hypewelle rein, die dann ziemlich abgeflacht ist in den 70er Jahren. Und dann ging es quasi wieder weiter. Dann hat man so ein bisschen das Themengebiet gewechselt. Wir haben dann sehr stark in andere Themengebiete reingegangen, dann quasi NLP kam dann groß auf, also Natural Language and Processing, und dann ist man sehr an die Grenzen des NLPs geraten, das ist dann in den 90er Jahren passiert, dann ging die nächste Welle hoch und dann war die Computer Vision, also die Maschine, die sieht, und deswegen sind auch diese ganzen Entwicklungen, ImageNet und Co., nicht textbasiert entstanden, sondern auch Bildern, weil das gerade der Hype war, nämlich aus der Computer Vision ist es Deep Learning mit Bildern entstanden. Und dann kam man wieder auf, Moment, wir haben ja auch noch Text, das könnten wir ja auch mal probieren. Ja, und dann kam eben 2016 und 2017 Everything, All the You Need is Attention. Und dann hat man eben festgestellt, Moment mal, Bilder ist ja eigentlich komplexer als Text. Oder probieren wir es mal aus, so ungefähr. So kam dann diese Entwicklung, die wir heute unter den Large Language Modellen kennen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist alles erheblich älter als die meisten immer behaupten. Ein kleiner Funfact. Letztes Jahr ist der Deal, dass Google DeepMind gekauft worden ist, hatte 10-jähriges Jubiläum. Also 2014 hat Google DeepMind gekauft. Das ist alles nicht gerade erst gestern passiert schon an. Da haben wir schon ein 10-jähriges, ne?
Ich überlege gerade, was so das war, wofür man DeepMind denn 2014 herum kannte. Hatten wir da nicht diese Episode mit dem Schachgroßmeister?
Das war Deep Blue. Das war IBM. Das war Deep Blue. DeepMind hat relativ zeitnah darauf AlphaFold rausgebracht. AlphaFold ist, was heute noch eingesetzt wird, das ist das Proteinspiechen. Also das ist das, wo die hergekommen sind. Also AlphaFold Moment jetzt, damit ich keinen Schwachsinn erzähle, AlphaFold kam 2016, glaube ich, raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, 2018, Dezember 2018 kam AlphaFold raus. Aber DeepMind war eben damals schon das erste führende Research Lab und die haben danach einiges rausgebracht. Aber Deep Blue, Schachgroßmeister, das ist noch mal ein ganzes Stückchen weiter nach vorne. Das ist noch älter.
Okay. Dann schlagen wir doch den Bogen nochmal zurück zu den neuralen Netzwerken. Ich weiß, dass das Ganze an den menschlichen neuralen Netzwerken angelehnt war, von der Grundidee her. Es geht aber nicht darum, da wirklich die neuralen Netzwerke im Hirn nachzubilden, sondern da ist bloß die Idee der Kickoff gewesen, in Anführungszeichen. Ne?
Das war die Idee, dass man so gedacht hat, das ist ja echt ganz witzig. Also so ähnlich wie Artificial Intelligence, deswegen ist es auch so, diese neuronale Netzwerk, ob das jetzt eine Abbildung des echten Denkprozesses ist, ist völlig am Thema vorbei. Bitte nochmal alle in die Geschichtsstunde gehen. Das war die Denkidee, die Mathematiker und Physiker hatten. An der Stelle übrigens nochmal, die meisten dieser Sachen sind immer von Mathematikern und Physikern entwickelt worden und die sind manchmal nicht sonderlich kreativ, sondern wir suchen uns dann, also Mathematik, ich bin eine wandelnde Hilfswissenschaft, ist dafür da, was anderes zu erklären. Und in dem Fall haben sie sich halt von den Neuronen quasi inspirieren lassen und zu überlegen, ah, das ist ja eine witzige Idee, lass uns das doch mal in Mathe und in Code gießen. So sind die Dinger entstanden. Also es sei jetzt wie so eine affige Diskussion, ist das jetzt die Abbildung eines menschlichen Hirns? Nee, das war nur die Inspirationsquelle. Also das war es auch schon.
Okay. Ich sehe auf deiner Grafik ziemlich viel zum Thema neurale Netzwerke. Was ist denn da so das Wichtigste? Was muss man wissen?
Von dieser ganzen Grafik, was man da wissen muss, ich glaube, die zwei Sachen, die man gerade aktuell wissen sollte, sind die Hopfield Networks und die Boltzmann Machines. Warum? Weil der Physik-Nobelpreis einfach an die beiden gegangen ist 2024. Das ist einfach quasi Hopfield Networks und Boltzmann Machines sind sicherlich die Sachen gerade 2024 auch in der Presse da. Ansonsten sind es die Recurrent Neural Networks, also sogenannte RNNs, weil auf dieser Entwicklung kamen nämlich dann weitere Sachen, die dann im klassischen Deep Learning genannt sind. Also aus RNNs wurden CNNs. Und die Recurring Neural Networks wurden auch nochmal quasi dichter und komplexer gemacht. Und deswegen sind diese wohl quasi das Verbindungsglied zwischen dem, was wir so zwischen neuronalen Netzwerken und Deep Learning verstehen. Das quasi bildet sich da drin ab. In Realität, und das glaube ich ist, bevor jetzt alle denken, so boah, nörden die heute aus und was labert die Lampel da für lustige Begriffe. Es ist halt einfach wichtig zu verstehen, dass der Planet GenAI in einem ganzen Planetensystem läuft und das Large Language Modell oder GenAI eine Lösung für ein Problem ist, nicht für generelle Probleme. Und das wollten wir mit dieser Folge halt ein bisschen klarer machen. Da gibt es sehr viel mehr, warum der Profi halt auch nicht auf jedes Problem ein LLM schmeißt, nur weil es vielleicht gerade rumliegt. Und das ist halt eben so ein bisschen der Hintergrund da. Ja, genau. Wie gesagt, aber das ist so der Übergang. Also Hopfield Networks und Boltzmann Machines, Physik-Nobelpreis 2024 und RNNs, die dann eben quasi die Weiterentwicklung der Deep-Learning-Sachen in den nächsten quasi seit Ende der 90er, 2010er Jahre geprägt hat.
Cool. So ein kleines Häppchen, was ich noch weiß, und hier stehen jetzt beispielsweise auch die Perceptrons mit drin. Das ist aus den späten 50ern das erste künstliche Neuron, in Anführungszeichen. Rosenblatt, die New York Times schrieb damals, dass die Maschinen bald in einer fremden Sprache sprechen und ein eigenes Bewusstsein entwickeln würden. Jo, warten wir heute noch drauf.
Das mit der eigenen Sprache tun sie übrigens standardmäßig, weil sie unsere Sprache für ineffizient halten. Aber grundsätzlich, ja, es ist immer sehr geil, kaum dass Artificial Intelligence irgendwas Neues entwickelt, geht die Welt unter. Die Maschinen werden schlauer als der Mensch und wir warten irgendwie immer noch drauf, dass es passiert. Also, just saying, das kenne ich auch schon seit Studientagen und wäre ich noch älter, würde ich es auch noch nach älteren Tagen kennen. Aber wie gesagt, es war in den 50er Jahren schon mal so ein Ding. Ja, ich bin da völlig bei.
Okay. Ja, immer wieder schön zu sehen, dass das Ganze doch älter ist, als man eigentlich denkt.
Genau, wie gesagt, das ist alles sehr viel älter. Merkt euch einfach, 3044 ist der Begriff der Artificial Intelligence quasi geboren worden als Idee, als philosophisches Konzept. Und deswegen sind viele deppernde Diskussionen halt eigentlich manchmal ein bisschen unsinnig. Wie gesagt, das Ding ist sehr viel älter. Und auch, wie gesagt, Deep Learning und auch GPT-Modelle und sonst irgendwas sind alle sehr viel älter als manche, besonders wenn man so über die LinkedIn-Crowd oder Instagram-Crowd rüberscrollt, als manche so.
Du hast vorhin ImageNet erwähnt, das ImageNet Paper. Das war anscheinend ein Wettbewerb ursprünglich mal von.
Also Fei-Fei Li, damals noch in Berkeley, also eine der wenigen Frauen, die auch bekannt ist in diesem Feld. Parallel, wie gesagt, AlexNet und ImageNet Paper sind relativ parallel rausgegangen. ImageNet, AlexNet ist, hat unser guter Ilya Ex OpenAI mitgeschrieben als Research Assistant. Das war, zurück zu, das war, also ich weiß gar nicht, ob es ein Wettbewerb 100% war, aber es war in erster Linie, war das halt wieder so eine Summer School Aktion im Sommer in Berkeley 2012. Also deswegen, ja, so hängen die Sachen so ein bisschen zusammen, ja.
Okay, und die hatten da aber dann auch, vermute ich jetzt mal gleichzeitig, einfach das Glück, dass genügend Rechenleistung und Daten da waren, um da dann auch tatsächlich in der Praxis weiterzukommen, oder?
Jein. Der Punkt war, dass der ImageNet-Durchbruch genau das nämlich war, dass der Datensatz auf in dem Fall 14 Millionen hochgeblasen worden ist. Der Datensatz war ursprünglich mal ein paar 10.000 Bilder groß, dann ist er auf 100.000 Bilder hochgeblasen. Und dann kam eben der Punkt, dass dieser Datensatz wirklich knallhart händisch aufgeblasen worden ist auf einen 14 Millionen großen Datensatz und dass wir damals schon die Supercomputer hatten. Also und zwar in der zweiten, wenn nicht sogar dritten Generation, also die ETH, als ich studiert habe, hatte sich auch die, glaube ich, erste oder zweite Generation Supercomputer geleistet. Das heißt, wir hatten jetzt quasi auch genügend Rechenpower, diese Bilder zu verarbeiten. Und so kam es zu diesen großen Durchbrüchen. Aber wie gesagt, mit einer der wichtigsten Punkte ist, war auf einmal dieser Riesendatensatz von 14 Millionen labeled tagged Datenbildern. Und darauf konnte das dann durchexerziert werden. Die Idee entstand sehr viel länger, aber wie gesagt, es hat halt einfach nicht hingehauen an Datenmenge und an Rechenpower. Und das ist dann quasi da beides mal passiert. ImageNet und AlexNet Paper. Genau.
Okay. Und das war dann auch zeitlich so der Punkt, an dem die Forschung anfing, das Ganze als Deep Learning zu labeln. Du hattest es, glaube ich, schon erwähnt, weil man auch langsam gemerkt hat, man kriegt hier keine Forschungsgelder mehr für Neuralen.
Das ist sogar, glaube ich, wenn ich ganz richtig liege, ich glaube, das war sogar noch früher. Das Deep Learning kam noch ein ganzes Stückchen früher. Ich glaube, das ist der Begriff, das Deep Learning sich etabliert hat, war schon so 2005, 2006, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da könnt ihr mich jetzt nicht ganz festlegen. Aber wie gesagt, da hat man so ein bisschen, also das hat nicht nur Forschungsgelder, sondern wirklich, weil man hat, wenn du neuronale Netze baust, die nicht viele Layers bestehen, dann kann man das auch relativ in Anführungszeichen nachvollziehen. Jetzt nicht vielleicht für den kompletten Normalo, aber es ist nicht die komplette Blackbox, wie wir danach haben. Aber danach wurde es halt eben einfach eine dermaßen eine Blackbox und so entstand halt nochmal, auch weil man den Prozess ja irgendwie anders als die Struktur des neuronalen Netzes anders beschreiben wollte. Also das neuronale Netz ist quasi eine Aussage darüber, wie die Struktur ausschaut. Während das Deep Learning mehr so eine prozessuale ist, dass das Ding halt wirklich tiefes Lernen. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir wir haben Bilderkennungssysteme, also 2012 14 Millionen Bilderkennungssysteme und auf einmal passiert im Juli 2015 was völlig Skurriles. Wir können jetzt Bilder generieren. What the fuck happened? Ja, also das Bilderkennungssystem trifft Bilderkennungssystem. Und Google released DeepDream im Juli 2015 mit, wir können jetzt Bilder generieren. What? Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Und so entstehen diese Begriffe, weil das halt wirklich so ein tiefes Lernen ist, wo wir auch nicht so genau wissen, was es jetzt dann passiert ist quasi.
Ich sehe in unserer schönen Grafik hier, für diejenigen, die sie nicht sehen, der innerste Kreis ist das mit dem Deep Learning und da sind einige Begriffe, denen ihr bestimmt auch schon begegnet seid, drinne. Ich picke jetzt gerade mal einen Begriff raus. Long Short-Term Memory Networks, also LSTM, sind, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eigentlich eine Submenge, eine Weiterentwicklung von Recurrent Neural Networks. Kriege ich das noch irgendwie richtig?
Ja, in die Richtung, im Prinzip ist es wirklich eine Nunk. Also Sepp Hochreitner hat das schon eigentlich, also ja, es kommt aus dieser Idee. Aber das Problem war halt, es ging in erster Linie darum, dass du, wenn das Ding überhaupt gar kein Gedächtnis hat, dann kann es nicht gut genug lernen. Also ich meine, das ist, wenn man es aus einer sehr menschlichen Perspektive völlig nachvollziehbar, wenn ich nicht mehr weiß, was ich gestern an Vokabeln gelernt habe, muss ich ja heute wieder neu anfangen. Sehr. So kommen wir aber übrigens auch, warum wir immer von Intelligenz nehmen, weil auch Menschen wie ich ständig solche Beispiele formulieren, damit ihr es nachvollziehen könnt. Und das LSTM, also Long Short Term Memory, bedeutet nichts anderes als, dass die Pattern Recognition, also die Erkennung der Muster, nicht mehr quasi jedes Mal bei Null anfangen musste, sondern auf was aufbauen konnte. Und das hat massiv eben die Netzwerke verbessert und die Erkennung verbessert. Und das ist eben einer der großen Durchbrüche, die Sepp Buchert dann 1997, damals noch an der LMU, zwischenzeitlich ja sehr in Linz in Österreich, gelungen ist, dass das verbessert worden ist. Und ja, das kommt so aus der Richtung der RNNs. Ja.
Du gerade den Sepp Hochreiter erwähnst, der hat 2023 angekündigt, dass er quasi an einer Überarbeitung oder einer Neuversion von LSTM, nämlich XLSTM, arbeitet. Der hat auch eine KI-Ausgründung gemacht. Ich kann mich noch dunkel erinnern, irgendwie Mitte letzten Jahres kam er dann, glaube ich, mit so einer ersten trainierten Fassung damit raus. Ich habe dann seitdem nichts mehr davon gehört. Also kurz zur Einordnung, weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, LSTM kann man so ein bisschen als die Basis bezeichnen, auf der jetzt Siri, Alexa und Co. aufbauen, richtig?
Ja, ich finde mal lustig, dass darauf die Basis, also das ist halt eine der Grundlagentechnologien, damit das scheiß Deep Learning überhaupt funktioniert. Das jetzt nur einzugrenzen, dass das unter anderem für die Voice-Dinger funktioniert, finde ich ein bisschen ominös, weil ich immer nicht genau weiß, wo diese Zuweisung herkommt. Aber die sind halt, also LSTM kein verdammtes Deep Learning. Und ohne Deep Learning funktioniert heute gar nichts mehr. Dein YouTube-Algorithmus läuft auch auf einem Deep Learning. I'm very sorry, es läuft alles auf Deep Learning.
Okay, gut. Was machte der da? Es hat sich so angehört und der Hochreiter ist sehr knackig und prägnant in der Kommunikation unterwegs. Er provozierte damals dann auch ein bisschen und sagte so, also ich kann die Transformer damit quasi gegen die Wand spielen, wenn ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle,
das
Nonsens ist.
Das ist auch wahr. Das XLSTM ist, also soll die Transformer-Technologie ablösen. Wir haben zwei Varianten, die momentan die bekanntesten sind, die sich gegen Transformer-Technologie positionieren. Das ist XLSTM vom SEP. Und das ist die Mamba-Technologie, ist die andere. Beide gehen eben drauf, dass der Transformer halt eine gruselige Vektorkonstruktion ist und quasi durch ein hochschönes, komplexes Deep Learning-Stahlnägel durchragt, aka Transformer. Während das XLSTM und das Mamba auf andere Architektur, um rauszukommen aus dieser depperten Brute Force der Transformer. Und das XLSTM ist sehr, sehr performant, ist quasi mehr auf eine mathematische Stufe drüber, vereinfacht, ist in Matrizen gearbeitet, was definitiv eine hohere Performance bei kleinerer Rechenleistungspower benötigt. Das ist definitiv eine der Technologien, die Transformer ablösen könnte. Oder eine der Zusatztechnologien für bestimmte Anwendungsfälle, wo der Transformer dich eben in den Wahnsinn treibt, wo es XLSTM oder Mamba eben eine Argumentation sein könnte für die nächste Entwicklungsstufe. Also entweder behalten wir sie als Zusatztechnologie, so wie halt in dieser lustigen Grafik, falls ihr sie seht, da steht halt dann ein GAN drin und ein RNN und was weiß ich alles. Das heißt, es würde eine Zusatztechnologie darstellen oder es könnte, wie gesagt, auch eine der Technologien unter der Matte sein, die Transformer komplett ablöst. Das wissen wir noch nicht so genau.
Okay, jetzt muss ich mal ganz, ganz provokant fragen, weil ich als Journalist die Befürchtung habe, dass man einfach unglaublich viel Geld auf eine Richtung drauf schmeißt, weil es jetzt im Moment halt einfach der Hype ist, weil sich eine wirtschaftliche Verwendbarkeit von einer Technologie gezeigt hat. Aber jetzt höre ich ja auch, nicht zum ersten Mal, dass es neben den Transformern auch noch vielversprechende Methoden, Technologien gibt, die da in Konkurrenz treten könnten. Man hat im Moment ja sowieso so ein bisschen das Gefühl, wahnsinnig viel geht auf Brute Force drauf. Ja, die Chinesen rund um DeepSeek halten auch so ein bisschen an dieser Brute Force-Geschichte fest. Meine persönliche rein als Wirtschaftsjournalist geprägte Einschätzung dazu ist, wenn man einmal so viel Geld auf ein Thema geschmissen hat, kann man es sich nicht mehr erlauben, sich hinzustellen und zu sagen, oh, das geht eigentlich auch viel billiger und es geht eigentlich auch ganz anders, weil das ist den Investoren gegenüber relativ schwer zu verkaufen. Lange Vorrede, kurze Frage. Warum zum Teufel kriegt der Hochreiter irgendwie bloß ein paar Millionen hingeschmissen und alle anderen Milliarden und keiner hat anscheinend irgendwie Bock, da mal richtig zu gucken, was es noch für Alternativen zum Transformer gibt? Woran liegt das?
Das ist ja unser Podcast, also kann ich halt die Wahrheit sagen. Muss ja jetzt niemand nach dem Mund sprechen. Die bittere Wahrheit ist, dass die meisten Tech- und Data-Nerds schlecht beschissen im Fundraising sind. Es braucht ständig also so einen Con-Artist wie Elon Musk und Sam Altman, die Trommel rühren, damit du die Kohle einsammeln kannst. hast du diesen Con-Artist nicht? Und ja, ich weiß, dass ich Elon Musk und Sam Altman beide als Con-Artist, können wir auch den anderen orangen Mann noch dazu schmeißen. Die sind halt Bomben-Sales-Leute, Kinder. Die sind halt Bomben-Sales-Leute, euch eine Story zu verkaufen. Und dieses Ganze, wir reden hier über deep, nerdy Shit. Was glaubst du, wie viel ich in... Ich befürchte, dass diese Folge bei manchen ankommen und denken so, boah, können die bitte andere Begriffe? Kann das nicht auch einfacher werden? Muss ich das alles wissen? Du müsstest noch viel mehr wissen. Aber das ist halt genau das. Das ist, ich bin ja jetzt gerade mal in, aber es war halt immer ein nerdy Thema und es ist viel komplexer und die Leute wollen einfaches, geiles Storytelling. Ja, also, und dafür geben sie die Kohle aus. Wir fahren mal, kleiner Fun Fact, es gab einen Moment in der Zeitrechnung, so Juli 2022, da war Europa mal kurz führend in der kompletten Technologie. Ist voll an euch vorbeigegangen, oder? Paris hatte gerade Monster LLM Open Source rausgebracht und wir hatten quasi in Freilauf Stable Diffusion von der LMU als Open Source. Juli 2022, hat sich kein Schwein für interessiert. Und auch die Jahre davor.
Ich, ja.
GPT-3, der eigentliche Durchbruch war nicht GPT-3.5, sondern GPT-3 im Mai 2020. Wir haben uns die Hacken alle wund gelaufen, alle abzuholen mit geht auf die Technologie drauf, aber es waren alle mit Pandemie beschäftigt. Mai 2020 wären wir in einer Bombenposition gewesen. Juli 2022, Europa steht schon wieder eigentlich verdammt gut da. Die Diskussion, wo kommen jetzt die Chinesen her? Sorry, Freunde der Nacht, die Chinesen waren führend jahrelang vor den Amis. DeepMind ist UK-based. DeepMind sitzt heute noch in UK. Und was macht passiert mit Black Forest Labs? Flux aus Deutschland ist schon keine deutsche Company mehr, sondern sind natürlich in die USA, weil sie hier keine große Fundraising-Nummer gezogen bekommen. Merkt ihr das? Natürlich ist das ein Hype-Thema. Auf dem Hype-Thema, da müsste ich mich in der Tiefe damit beschäftigen und dann müsste ich auf einmal Geld in Grundlagenforschung investieren. Also komische Menschen, die Mathe oder Physik studiert haben, die, um damit sie es verständlich erklären, wahrscheinlich 6 Stunden ums goldene Kalb tanzen. Aber so viel Zeit habe ich für ein Meeting nicht.
Ja. That's also the problem. Die einzige, ich möchte eigentlich nicht sagen Hoffnung, weil das keine Hoffnung sein darf, aber das einzig Positive, was ich dieser ganzen Katastrophe in den USA im Moment gerade abgewinnen kann, ist, oh Gott, wer war es? War es Jan LeCun, der gesagt hat, so die machen hier gerade das komplette Forschungssystem kaputt, liebe Europäer. Wenn ihr jetzt mal anfangt, den Leuten ein bisschen vernünftig zu bezahlen, ein bisschen vernünftige Grundforschung aufzustocken, so in einigen Punkten seid ihr schon ganz gut, liebe Europäer. Es gibt da noch so 2 oder 3 Punkte, da seid ihr leider nicht so gut, aber haut da mal ein bisschen rein, dann könnt ihr hier die ganzen US-amerikanischen Wissenschaftler, denen gerade die Grundlage entzogen wird,
meistens noch nicht mal US-Amerikaner sind. Jan LeCun ist Franzose und hat in Paris studiert. Merkt ihr was? Aber wir leisten uns halt weder die großen Forschungsgehälter in den Forschungsinstitutionen, noch leisten wir uns, dass die Leute, die es in Production setzen müssen, gut genug bezahlt werden. Und natürlich ist dann so ein verdammter Scheck aus den USA, wo du dich irgendwann fragst, scheiß doch drauf, ich nehme die Kohle, was soll denn der Kram?
Ja, man will ja auch selber weiterkommen. Ne?
Besonders, ich kann heute keinem guten Junior, der wirklich was kann, guten Herzen sagen, bleib hier. Ich muss dem auch sagen, geh. Du hast keine Führungsspitze, die dich voranbringt. Du hast keine Expertise in-house. Geh. Wo willst du es lernen? Hier nicht. So, wir waren aber eigentlich bei unserer Grafik, anstatt dass ich heute schon wieder für schlechte Stimmung sorge.
Genau. Gaza, lass uns die Kurve vom Doomsday wegkriegen und von Männern mit orangefarbenen Haaren. Wir waren bei LSTM und wir waren bei XLSTM. Wir haben hier noch die Transformer-Modelle.
Das sollte jetzt langsam jeder können, da sagen wir heute nichts mehr dazu, da reden wir in jeder Folge drüber, vergiss das.
Da hast du recht. Aber vielleicht versuchen wir kurz ein bisschen einzusortieren, wofür die einzelnen Dinger sind. Wir haben da Convolutional Neural Networks, das war Bildverarbeitung, oder?
Nochmal, ich glaube, das große, revolutionär für die Bildverarbeitung, ich glaube, das große Missverständnis ist, AI ist Mathe in Code und der Mathe ist ziemlich wurscht, ob du sie auf Text, Bild oder sonstige Scheiße draufschmeißt. Nur weil es ursprünglich CNNs war, Durchbruch Bild, aber alles, die Large Language Modelle, sind aus Bild entstanden. Der Mathe ist das recht egal. Ich glaube, da sollten wir nochmal den Kleinen, bevor wir langsam ins Wrap-Up reinkommen, there is no freaking free lunch. Und wir hatten in einer Modell, in Folge auch schon diesen ominösen Data Model Match. Vielleicht bringen wir die zwei Sachen noch nett zusammen, dann holen wir sie vielleicht noch mal ein bisschen ab.
Ja, aber das habe ich, glaube ich, auch noch im Kopf. Also dadurch, dass du als Anwender halt das als unterschiedliche Kategorien behandelst, weil du halt einfach weißt, hier, ich generiere Bilder mit Diffusion Models, ich generiere Text mit Transformer Models, also das, was ich herauskriege, kommt aus denen jeweils raus, sitzt du irgendwie, glaube ich, auch auf dieser Idee, das müsste da irgendwie Netzwerke geben, die jeweils für eines zuständig sind, nur ausschließlich.
Genau, und wie gesagt, das kommt aus diesem Missverständnis, dass wenn du natürlich das fertige Produkt hast, dann kannst du sonst nichts mehr für anderes verwenden. Also deswegen quasi ImageNet ist ImageNet. Dahinter liegen aber Code, Mathe, sonstige Überlegungen. Und diese können, und wie gesagt, der Mathematik ist relativ wurscht, ob ich jetzt einen Cluster rechne auf Wein, ob ich einen Cluster rechne auf Churn. Das ist jedes Mal nicht umsonst sind Mathematiker Hilfswissenschaftler. Wir können gar nichts, wenn uns nicht jemand ein Problem liefert. Aber das ist halt immer dieses große Missverständnis, dass das Endprodukt, in dem Fall so, wie wir die CNNs mal kennengelernt haben, natürlich dominant aus der Weltrichtung kommt. Das heißt nicht, dass ich nicht Sachen daraus, insbesondere die Mathe oder auch selbst Teile des Codes für was ganz anderes verwenden kann. Und auch zum Beispiel so lustig, natürlich ist es mehr Aufwand, vielleicht ist es ein bisschen andere sonst irgendwas, aber das ist definitiv eine dieser Komponenten, die einfach da eine hohe Relevanz haben, ja.
Okay, und was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was unsere HörerInnen und unsere ZuschauerInnen jetzt mitnehmen sollen aus unserer Folge?
Das ist das Wichtigste. Zum einen, ich muss euch nicht allen zu Data Scientists und AI-Experten machen, wenn ich natürlich morgens aufwache und mir wünschen würde, dann würde ein paar mehr existieren. Seid offen dafür, dass die Welt der Gen-AI, das, was ihr kennt, eigentlich eine einzige Toolschlacht ist, sonst völlig egal ist, ob OpenAI, Anthropic oder sonst was. Das ist alles relativ krass die gleiche Technologie. Und lernt stärker zu abstrahieren, dass wir sehr viel mehr haben als nur irgendwelche wahllosen LLMs. Wir sehen jetzt schon, und ganz ehrlich, wie bin ich denn überhaupt bei diesem ganzen Large-Language-Scheiße gelandet? Also ich habe AlexNet und ImageNet-Paper 2014 gelesen und dachte mir, Mann, bin ich gehängt, woraufhin ich mir erstmal einen Lehrauftrag 2016 gesucht habe, damit ich dranbleibe. Weil du selbst damals schon war schnell, dass du abgehängt werden kannst. Was mir aber immer geholfen hat, ja, ich habe klar einen anderen Hintergrund als ihr, ist ein Gesamtverständnis zu haben. Erstens ist es komplexer. Aber zweitens, es gibt bestimmte Sachen, die wir sehr, sehr lange tun, die wir gut miteinander kombinieren können. Wie hängen die Dinge stärker miteinander zusammen? Weil so ist jetzt der ganze Podcast auch entstanden. Es ist entweder Doom, wir gehen morgen alle unter, oder totaler Hype. Ihr stellt schon fest, in der AI war schon immer irgendwie genau nur das. Wir haben nie so einen Mittelgrund gefunden. Dieser Mittelmaß ist halt genau das, dass wir jetzt an einer kritischen Evolutionsstufe stehen. Und jeder, der hier zuhört und Zuhörerin in verantwortungsvoller Position ist, Ladies and Gentlemen, gebt Gas, überzeugt alle eure Shareholder und Stakeholder. Jetzt ist der Moment, wo wir entweder das hinbekommen, all das, was da ist, in den Firmen zu implementieren, denn das ist das, was wir nachher in der Vollorchestrierung machen müssen, um uns vorzubereiten auf das, was da quasi kommt und um die Möglichkeiten auch zu nutzen. Und da darf ich eben nicht hyperfokussiert sein, auf wir schmeißen jetzt auf alles ein LLM. Ja, nee, Kinder, das wird gar nicht funktionieren. Versuch mal mit einem scheiß LLM eine Zeitreihe zu analysieren. Das geht genau so nicht. Das LLM schreibt dir dann eventuell Python-Code und dann weißt du immer noch nicht, was da passiert ist. Aber das ist die Idee dahinter. Und das ist auch dieses, was wir in der anderen Folge schon mal gesagt haben mit diesem Data Model Match und was dieses legendäre, in den 90er Jahren geschriebene Paper mit There is no free lunch, das ja eigentlich aus der Finanzwissenschaft kommt, quasi die Arbitragegeschäfte. Und die Idee hinter There is no free lunch in der Data und Computer Science ist, es gibt nicht den eigenen Algorithmus to rule them all. Und das müsst ihr euch quasi, das ist euer Haupt-Takeaway, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Es gibt weder das eine Modell noch den einen Algorithmus to rule them fucking all. Das ist keine Highlander-Diskussion. Ja, also wir haben nicht den Highlander, wir haben immer wieder coole Sachen, aber der Algorithmus, die Modelle müssen zum Problem und zu den Daten passen. Das gibt es nicht, den magischen Algorithmus. Und das ist ja das, was mit den LLMs gerne von unseren sehr lauten Salesmenschen gerade erzählt wird, dass das LLM für alles gut ist. Bisher hält das Paper mit There is no free lunch und damit, dass es nicht den einen Algorithmus ist, sehr sauber und das kennen wir. Jeder, der sein Handwerk kann, weiß, wir kombinieren ständig irgendwie alles, um es verbessern zu wollen. Ich meine, ganz ehrlich, nochmal, eins könnt ihr auch mitnehmen. Mathematiker und Physiker sind stinkend faul. Wir tun uns doch nicht mehr Arbeit an, als unbedingt noch tun endlich. wenn es auch einfach geht.
Ich habe neulich einen Artikel geschrieben in der W&V. Ich leite da ja das KI- und Tech-Ressort. Und ich hatte so das Gefühl, dass sehr, sehr viele KI-Strategien sehr, sehr hochfliegend sind, von oben herab angeordnet werden. Und meine persönliche Empfehlung, wenn mich jemand danach fragen würde, wäre, mach's genau andersrum, fang von unten an. Schnapp dir dein Fußvolk, entschuldige, das ist wirklich nicht abwertend gemeint, also mich beispielsweise, schau dir an, was für Anwendungsfälle da sind, die viel Aufwand erzeugen, und versucht einzuschätzen, ob man diesen Aufwand in irgendeiner Form automatisieren kann. Das heißt, erstmal gucken, wo ist ein Problem? Wo können wir ein Problem lösen? Dann nehmen wir das Problem und überlegen, was ist das richtige Werkzeug für dieses Problem? Schmeißen wir da jetzt aus irgendeinem Grund einfach nur eine Automatisierung drauf mit Zapier oder was auch immer? Brauchen wir da tatsächlich in Gen AI, dass da irgendwas für uns bastelt? Und so der letzte Schritt für mich für diese, ich nenne es jetzt Low-Hanging Fruits, vielleicht fängst du an zu lachen und sagst, das sind nur wirklich keine Low-Hanging Fruits, aber das war es für mich eben, so diese kleinen Anwendungsfälle, ist dann Lücken zu schließen für mich, Brücken zu bauen. Also vieles, was man jetzt, wenn man sich für KI interessiert, tun kann, tut man relativ autark und isoliert. Das heißt, du arbeitest in der Umgebung eines Chatbots oder eines sonst noch irgendwas und musst dann das, was du da erarbeitet hast, wieder in irgendeine andere Umgebung transportieren. Und da stecken meines Erachtens nach schon viele Optimierungspotenziale, indem man diese Schritte eben in irgendeiner Form automatisieren und überbrücken kann.
Ich unterschreibe das alles mit einer zwei Zusatzinformationen. Heute bin ich schlecht im Zählen. Komm, schneide ich mir voll den rechten Zeigefinger rein, kann die Lampe schon immer zählen. Ich sag's euch, also dramatische Zustände hier. Zwei Ergänzungen dazu. Alles richtig, was du sagst. Bitte unterschätzt mir nie, weil gerade ist es das, die Projekte, die bei mir auf dem Tisch landen, sind entweder wirklich so eine Top-Level, mehr Umsatz, weniger Kosten, KI-Strategie. Sorry, das ist keine KI-Strategie. Oder wir sind einen Schritt weitergekommen. Das heißt, die haben genau das gemacht, was du gesagt hast. Und das ist definitiv der bessere Ansatz. Aber sie haben nicht gecheckt. Und dann kommt hier Mutti um die Ecke und sagt, so, Kinder, ihr müsst schon noch anchecken, welche Daten wir zur Verfügung haben. Das Ding, lasst euch nicht von Artificial Intelligence und LLMs und Gen AI ablenken. Das Ganze ist ein Datenthema. Und wenn ich die Daten nicht habe, ich habe ein Problem, habe eine Fehlstelle, ist das schön. Aber wenn ich keine Daten habe, die jetzt weiterkommen, bin ich völlig gearscht. Punkt. Das heißt, ich muss auch immer erprobieren, habe ich überhaupt Daten dazu. Und jetzt kommt es, und das ist quasi Punkt 1. Unterschätzt mir das nicht, welche Daten haben wir. Und Punkt 2, du hast völlig recht, Klammer und Aber, nicht alles kann ich mit einem LLM lösen. Und wenn ihr euch nur Leute reinholt, die Gen-AI-Expertise haben, und die sollen dann auf einmal das vorne genannte Churn-Problem lösen, Kinder, dann lauft ihr ins Volldesaster. Churn sind klassische betrickten Algorithmen. Dafür muss jemand Machine Learning können. Das heißt, wenn ihr auf strategischer Consultant-Ebene nur jemanden reinholt, der irgendwie Gen AI gerade buchstabieren kann, um hier mit meinem Papa mal zu zitieren, Gott hab ihm selig, Schraubenzieher vorwärts, rückwärts buchstabieren können, aber den scheiß Griff nicht finden, dann habt ihr ein Problem. Und das ist das, wo ihr quasi auf strategischer Ebene tierisch aufpassen müsst. Diese Leute haben alle ihre Daseinsberechtigung, die sind in Teilen nochmal, bin echt auch nicht der schlauste Held im Kaberfeld. Aber es ist wichtig zu verstehen, deswegen haben wir das Fass heute mal aufgemacht, wir haben da sehr viel mehr. Und alles hat seine verdammte Daseinsberechtigung, alleine um es stabil zum Laufen zu bekommen. LLMs sind geil, ich liebe sie, sie machen mein Leben und euer Leben schöner. Aber sie sind halt nicht die Lösung für alles. Also wer im Sommer mit den Skiern Skifahren will, hat ein Problem.
Ich glaube, das war ein gutes Stichwort. Ich gehe jetzt mal meine Skier holen, weil draußen scheint die Sonne.
Sehr guter Plan. Nimm die Sommerskischatz. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
So machen wir's. Bleibt dran. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Und wir sind schon gespannt, um was es gehen wird.
Ja, genau. Wir lassen uns überraschen, was die wo die News uns hintreiben. Und natürlich, bitte nochmal, wenn ihr eine Spezialfolge oder irgendeine Erklärbär-Folge oder sonst irgendwas haben wollt, schreibt uns, meldet uns. Wir wollen es erklären, sehr gerne. Ich versuche auch mal langsamer zu sprechen, weil meine AI da unten schon wieder sagt, Lampe, du hast wieder viel zu viele Worte in der Minute.
So machen wir das. Tschüss.